im Feld die Arbeitspädagogik war, überwiegend mit Arbeitsprozess, Arbeitsbeziehungen, Lernprozessen nach dem Beginn der Erstausbildung, vielleicht der beruflichen Erstausbildung, darüber gehen. Deswegen ja auch diese eigenartige Definition von Herrn Schelten, die ich Ihnen vorgetragen habe, dass Arbeitspsychologie sich mit unmittelbar arbeitsbezogenen Lernprozessen befasst. Das heißt ja auch nicht nur nach der Ausbildung. Also das ist ein bisschen unklar in der Begriffsbildung, aber für unsere Zwecke, und wenn Sie mir zugestehen, dass ich mache mir doch von der Erstausbildung rede, können wir uns schon auf dieses Feld 4 dafür Wälderdaten beziehen und sagen, Arbeitspsychologie befasst sich mit Weiterbildung, wie man das so schön sagt. Soweit also nur zur Erinnerung. Wir treten dann heute zu einer zweiten Annäherung an das Thema. Das ist etwas, das wir auch, glaube ich, so im Zwiegespräch ganz gut machen können. Nämlich die Frage heißt, was ist Lernen? Und Lernen tun Sie ja alle mehr oder weniger freiwillig, mehr oder weniger freudvoll und entsprechend auch Ihre freudvollen oder unheilvollen Erfahrungen mit Lernprozessen in Ihrem Leben gehabt. Ja. Ich deutete auch schon an, man kann sagen, eigentlich ist das ein psychologisches Thema, ja, was natürlich auch stimmt, aber das ist so ein typischer Überschneidungsbereich. Denn wenn man gesagt hat, dass die Pädagogik sich vor allem mit den gelenkten Lehrprozessen oder Lernprozessen oder eben den Lehr-Lernprozessen befasst, ja, dann ist da ja das Lernen auch mit drin. Ne? Insofern gehört es natürlich für die Pädagogik auch rein, und zwar als ganz zentraler Begriff. Lernen. Wenn Sie sich so Ihr Leben durch überlegen, was Sie alles gemacht haben, und so, wenn wir jetzt mal versuchen, Lernen zu definieren. Sie wissen ja, ich mag nicht diese auswendig zu lernen Definition, sondern lieber so einzelne konstituierende, wie es so schön heißt, Elemente. Also was gehört zum Lernen dazu? Und die können wir, glaube ich, so in der Diskussion ganz gut erfassen. Ja. Also frage ich Sie, was ist Lernen? Was geschieht, wenn wir lernen? Ja, bitte?
Ach, ich würde sagen, das ist eine Anhäufung von schulischem Wissen, von Kenntnissen, Lernen, das Einprägen, das was eigentlich Lernen ist.
Also Anhäufung von Wissen und Kenntnissen, jetzt mal einfach gesagt. Ja? Ist das alles? Ja?
Ich würde sagen, es ist allgemein jegliche Verhaltensveränderung eines, ich sag mal, informationsverarbeitenden Systems. Allerdings in Richtung auf eine Optimierung von einem Gütefunktional. Also man muss eigentlich schon messen können, ob die Verhaltensveränderung gut ist oder schlecht.
Und nur das Gute ist für Sie Lernen?
Ja.
Und das Schlechte?
Nein, ich weiß, was so schlecht ist, weil ich auch was Gute ist.
Ah ja. Aha. Okay, jetzt war hier jemand, der war da. Dann waren Sie. Ja? Hatten Sie die nicht
gelernt? Ja, man kann also auch lernen, was gut und schlecht ist. Also eine Wahlvorstellung gehört dazu, also das Ausprägen der Persönlichkeit und beides Sinn. Und da spielt also sowohl die Anhäufung von Wissen mit rein, das ist aber nicht nur die Anhäufung von Wissen, sondern ich kann auch das Übernehmen von Tätigkeiten sozusagen entweder durch Abschauen oder durch neu kombinieren, also indem ich mir überlege, das geht so viel besser. Und also Lernen ist nicht immer nur ein fremdbestimmter Begriff, also nicht nur von außen bestimmt sozusagen, dass ich also nichts lernen kann, keiner da ist, der nicht lehrt, sondern Lernen kann auch selbst motiviert sein.
Kann das auch selber ausgesprochen selber machen. Ja. Okay, haben wir noch Anmerkungen? Wir haben, glaube ich, vieles jetzt schon zusammengefasst. Also es ist einerseits sowas wie Verhaltensveränderung, ja. Wobei eben die Frage ist, ob es in Richtung von etwas Positivem geht. Es ist andererseits offensichtlich sowas wie Wissenserwerb und Wissensanhäufung. Und es ist offenbar auch sowas wie Übernahme von bestimmten Wertvorstellungen. Man kann auch sagen, Gefühlen. Ja, man lernt sich über irgendetwas zu freuen, worüber man sich vielleicht ursprünglich nicht freut. Oder auch irgendetwas nicht zu mögen, was einem auch nicht so unbedingt in einem angelegt ist. Die geläufigste Bezeichnung in der Wissenschaft Psychologie zumindest, ist natürlich die Verhaltensänderung. Also irgendwie ist irgendetwas, möglichst messbar, wie Sie gesagt haben, verändert in eine bestimmte Richtung, die wir noch diskutieren müssen. Aber da muss man dann wieder fragen, andersrum sozusagen, ist jede Verhaltensänderung Lernen? Also selbst wenn man mal auf das, was er lernt, gut oder schlecht ist, weglassen, oder gibt es da noch andere Verhaltensänderungen? Ja?
Also im weiteren Sinne würde ich sagen, ja, weil eine Verhaltensänderung hat ja meistens eine Motivation, also ich ernähre mich mit dem Verhalten nicht gut, irgendwas denke ich mir dabei. Und selbst wenn ich feststelle, dass dieses Verhalten nicht sinnvoll ist oder eben was nicht falsch ist, jetzt in der Moralverstimmung, habe ich ja dadurch auch wieder was gelernt.
Ja. Also eine Verhaltensänderung ist nicht grundlos und wenn ich darüber reflektiere, werde ich das lernen. Also, ja.
Jede Aktion, die ich mache, ist natürlich auch eine Reaktion und daraus kann ich Schlussfolgerungen ziehen.
Das ist natürlich zum Beispiel folgendes Problem. Sie arbeiten oder Sie hören auch so eine Vorlesung zu und dabei ermüden Sie. Wenn Sie arbeiten, merkt man, dass Ihr Verhalten sich ändert. Ansonsten verändert sich zumindest das, was Sie aufnehmen. Das ist ja eigentlich nicht Lernen. Ne? Ermüdung ist nicht Lernen. Was kommt also dazu beim Lernen?
Ja? Ich denke mal, Lernen ist auch keine langfristige Verhaltensveränderung. Also Ermüden wäre etwas, was
kurzfristiges ist. Was kurzfristiges, was gegebenenfalls, wenn man eine Pause macht oder eine Kurzpause, ja, hat man es dann wieder. Während Lernen irgendwas ist, dem man zuschreibt, dass es ein bisschen bleibt.
Ja,
genau. Vielleicht auch nicht allzu lang, aber irgendwie soll es schon ein relativ andauernder Effekt sein. Ja? Ich hatte zum Beispiel mal so einen Versuch gemacht, wo ich Leute so einen relativ einfachen Test machen habe lassen und da, diese Tests sind dazu da, damit rauskommen und so in der Psychologie. Ja. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe also, nachdem ich das erste Mal gemacht habe, ihnen sehr intensiv ins Gewissen geredet. Das ist also ein wichtiger Test und der ist, sagt viel aus über ihre Leistungsfähigkeit und so, ja. Und plötzlich haben die dann beim zweiten Mal einen Sprung gemacht, ja. Das ist auch sehr fraglich, ob das Lernen war, ja. Denn dieser Sprung hat sich dann natürlich im Folgenden wieder mit einer normalen Lernkurve ausgeglichen, ja. Also sie haben da gewissermaßen ihre Möglichkeiten ganz besonders eingesetzt. Sie waren speziell motiviert, aber sie waren eher leistungs- als lernmotiviert, ja. Sowas gleicht sich dann aus, deswegen kann man nicht sagen, das war ein andauernder Effekt. Andauernde Effekte sind eben Verhaltensänderungen, die schon eben einen gewissen Zeitraum bleiben. Ja. Und fragen wir dann noch, was ist der Grund für diese Verhaltensänderung? Ich meine, bei der Wissensanhäufung ist das nicht so einfach zu sagen, da kommt halt was Neues dazu. Aber wenn wir lernen und dadurch unser Verhalten ändern, ja?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, erstmal der Grund Nummer 1 ist Neugierde.
Ah,
also, zumindest bei der Wissensanhäufung, weil Menschen halt schon natürlich aus Neugierig sind.
Ja.
Und, also auch damit verbunden, der Drang zu überleben, wenn man es jetzt noch wollte. Und ansonsten, ja, Verbesserung des Lebensstandards einfach. Also aufgrund von Verhaltensänderungen zum Beispiel komme ich jetzt leichter durchs Leben, komme ich leichter mit Menschen klar oder so, wenn ich jetzt eben nicht jeden anlasche oder so.
So, allgemein erhöhen das der Lebensqualität. Ja. Ja, ja. Aber da müssen wir es jetzt wieder abgrenzen von dem Vorgang, wo ich sage, aha, also ich denke mal drüber nach, tun wir alle im Leben viel zu wenig. Ja. Wie kann ich mein Leben verbessern? Und dann komme ich zu einer Aufstellung, erstens, zweitens, drittens, viertens, manchmal macht man das, ja, meistens geht es schief, aber trotzdem. Und dann ändert man das tatsächlich. Das ist fragwürdig, ob man das als Lernen bezeichnet. Ja. Das wäre da jetzt der Punkt, wo man sagt, aha, jetzt hat er es gelernt. Dann hat er sich es nicht mehr vorgenommen und dann gegebenenfalls abrupt sein Verhalten, sondern er hat es gelernt.
Zu dem Zeitpunkt, wo er es sich halt nicht vornimmt, sondern, also was er meinte, war ich nicht mehr bevor, ich möchte mit anderen mein Ziel zu erreichen.
Ja.
Solange ich nicht mehr diesen Änderungswillen habe, sondern es automatisch nur, habe ich es ja dann eigentlich
gelernt. Aber es ist dann gut gelernt. Sobald es sich irgendwie eingeschliffen hat, könnte man sagen. Ja, sie
ist das. Weil Lernen ist doch auch gesellschaftlich bedingt. Ich meine, zum Beispiel in der Schule, die meisten Kinder denken ja überhaupt nicht darüber nach und ärgern sich eher, gesagt, was sie da machen eigentlich.
Die Frage ist, ob sie dann
das machen. Die sind sozusagen nicht aus Selbstinteresse da.
Nein, da gibt es also sicherlich.
Aber man lernt ja trotzdem was in der Schule, die meisten Schüler finden.
Ja.
Haben wir was gelernt in der Schule?
Aber sagen wir, es gibt auch äußere Lernanlässe. Es ist nicht nur das Innere, die Verbesserung der Lebensqualität.
Lernen ist doch auch Erfahrung machen. Ich lerne aus Erfahrung. Das heißt, ich lerne unterscheiden, ich kann abwägen und je nachdem entscheide ich mich ja für etwas.
Ja, und dann spielen ja auch noch andere Motivationen eine Rolle. Wenn es zum Beispiel darum geht, das Motiv. Und wenn jetzt das Lernergebnis dagegen spricht, also zum Beispiel jetzt sagt, du musst es eigentlich eher tun, damit es dir dann besser geht, dann kommt die Sache mit der Faulheit, eigentlich müsste ich ja, aber ich will nicht, ich will sofort alles machen. Und wenn es jetzt andersrum geht, also der Lerneffekt einem zeigt, also dass man das Ziel kriegt, einem zeigt, dass man eigentlich durch weniger Tun sehr erreichen kann, dann geht das meistens sehr viel schneller als andersrum.
Also Faulheit als lernfördernde Motivation oder so, ja. Okay, auf die Motivation kommen wir noch, aber ich glaube, den Punkt, auf den Sie jetzt ankamen, haben wir gut hervorgehoben. Es findet da irgend so eine Rückkopplungsschleife, wenn man das jetzt ganz technisch ausdrücken will, statt beim Lernen. Das ist nicht nur ein einmaliger Vorsatz, das habe ich mein Tun verändert, das würde man nicht unbedingt jedenfalls als Lernen bezeichnen, sondern es ist das, was die Kommilitonin gesagt hat, es ist so eine Erfahrung, ne? Das ist so ein mehrmals das Machen und plötzlich ist es was anderes. Und wir können also dann, wenn wir es jetzt zusammenfassen, sagen, es ist eine Veränderung, entweder im kognitiven Bereich, Stichwort Wissensvermehrung, oder eben im Verhaltensbereich, Handeln, Verhalten, haben wir ja in der Donnerstagsveranstaltung, also man ändert sein Tun allgemein, oder es ist auch eine Veränderung im Erleben, Fühlen, im Wahrnehmen auch von bestimmten Werten. Alles fasst man mit Lernen zusammen und dann haben wir gesagt, diese Veränderung muss einen gewissen andauernden Charakter haben, also sie ist nicht so ganz einfach reversibel und sie hat schließlich diesen Charakter, dass sie irgendwie, indem man mehrfach versucht, sich das anzueignen oder in die Situation kommt, sein Verhalten ändert. Also wir können das allgemein sagen, so wie die Kommilitonen, es ist eine erfahrungsbedingte Verhaltensänderung. Damit haben wir eigentlich auch so die wesentlichen Begriffe, die man so auch in der Psychologie, in den Lerntheorien, die man wahrscheinlich besser mal auslassen, es sei denn, Sie wollen dazu noch Spezielles wissen. Aber so allgemein kann man sagen, ist das schon so eine ganz gute Definition von Lernen. Jetzt haben wir noch einige Probleme über. Kann man denn auch lernen, etwas nicht zu tun? Kann man das? Oder passiert das? Ja?
Also ich könnte zum Beispiel ein Beispiel sagen, also wenn man einem Kind zum Beispiel sagt, fass die Herdplatte nicht an, irgendwie fasst das Kind trotzdem die Herdplatte nicht an. Das heißt, es lernt es erst dann, wenn es wirklich selbst erfahren hat. Und dann macht es aber auch nicht mehr.
Ja.
Also wenn man zum Beispiel selbst erfahren hat, dann...
Da gibt es aber auch zum Beispiel ein Gegenbeispiel, dass wenn es zum Beispiel leichte sadomasochistische Ansätze hat, dass es dann vielleicht absichtlich sich dann noch wehtut.
Es kann ja sein, dass es Kinder gibt, die es tatsächlich nur durch die Instruktion kennen, aber ansonsten haben wir natürlich genau den Spruch, gebranntes Kind scheut das Feuer und im Normalfall nehmen wir also an, dass man sowas dann, wie das im Terminus heißt, vermeidet. Also man lernt ein Vermeidungsverhalten. Übrigens ganz schwierig, es kann ja sein, dass man Vermeidungsverhalten lernt, das einem später dann mal Schwierigkeiten macht, zum Beispiel mit selben Leuten zu reden oder so. Und das Problem beim Vermeidungsverhalten ist, dass man es ganz schwer wieder los wird. Ja? Kennen Sie, wenn man dann in den Bereich der Psychopathologie geht, sind das dann die sogenannten Phobien, die Leute, die Angst haben vor Spinnen oder so, weil sie als Kind vielleicht mal gefürchtet haben, gestochen zu werden. Das kann also ganz schlimm werden. Es ist gar nicht so einfach, sowas wieder loszuwerden, auch wenn man rational ist und völlig klar ist, dass das an sich ganz hübsche Tiere sind. Vielleicht haben Sie ja neulich wieder so ein Sternchen über die Spinnen gelesen, aber solchen Leuten ist das dann rational nicht klar. Also das gibt es, ne? Vermeidungsverhalten. Ja.
Ja? Ist es eigentlich so, also kann man das so sehen, dass man etwas lernt, nicht zu tun? Also dass es schneller geht, sowas zu lernen?
Das ist sehr unterschiedlich. In den Tierversuchen hängt es natürlich von der Art der Strafe ab. Ne? Also wenn die relativ massiv ist, dann lernen die das sehr quickly. Ja? Wobei das sehr unterschiedlich ist. Ja? Gerade in den Tierversuchen gibt es ja Tiere, die sehr willig sind gegenüber den Menschen und Tiere, die relativ unwillig sind. Die lässt man dann meistens aus den Versuchen raus, zum Beispiel Katzen. Ja? Also Katzen machen nie das, was man will, aber Ratten sind da ganz brav. Ja? Und da funktioniert das ganz klar. Je stärker die Strafe, desto schneller lernt man das Vermeidungsverhalten. Aber da sieht man auch dann die Kehrseite. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel bei einer Ratte dressiert haben, dass sie sich nur in der linken Hälfte des Käfigs aufhält, weil rechts kriegt sie einen Elektroschock, wenn sie auf den Boden tritt, ja? Dann können sie den Strom abschalten. Die geht da nie mehr rüber. Ja? Also es sei denn, sie wird sozusagen mit Gewalt mal rübergestoßen oder so. Und das sieht man, wie schwierig das ist, auch bei Menschen sowas loszuwerden.
Ja, was ist denn zum Beispiel im Straßenverkehr? Weil wenn ich mich jetzt oben auf dem Zug in das Haus stelle, dann weiß ich ja auch, dass ich da nicht runterspringen darf, obwohl ich das noch nicht irgendwie erfahren habe.
Ja.
Also ich denke, das ist dann auch so eine Sache, die sich zusammensetzt. Also wir wissen alle, was passiert, wenn wir irgendwo runterfallen, ja. Wenn irgendwo etwas runterfällt. Und dann ist die Abstraktion noch so weit geblieben, dass du sagen kannst, wenn ich jetzt am 10. Stock runterspringe, dann...
Ja, aber damit haben wir doch gelernt, das nicht zu tun.
Ja, Das Problem ist wahrscheinlich, in diesem Fall ist es natürlich, als Kleinkind sind sie bestimmt irgendwann mal irgendwo gefallen und sei es nur von den eigenen Füßen runter. Also man weiß, was fallen ist. Ne? Und in diesem Zusammenhang kann man sich da wahrscheinlich die Vorstellung, je höher, desto schlimmer, sehr gut vorstellen, kann übrigens eine Katze auch.
Oder natürlich. Straßenverkehr oder so, als Fußgänger, da wird man ja auch nicht was aus.
Ja, da wissen Sie ja, das ist also Verkehrserziehung, eine ganz schwierige Geschichte, ja.
Da muss man das ja schon lernen.
Erst wohin muss man erst gucken, erst nach links, dann nach rechts oder umgekehrt, müsste man alles sehr schön lernen, ja. Und nicht einfach drüber laufen. Ja, das gibt es natürlich auch. Es gibt auch noch eine andere Form, die haben wir auch schon angesprochen letztes Mal. Kann man auch lernen, etwas nicht zu tun, nicht weil man dann also am Boden liegt, ziemlich verletzt oder weil einem die Hand wehtut, weil man auf den Herd gelangt hat, sondern weil einem gesagt wird, das ist böse. Ja? Gibt es das auch? Ja?
Ja, das gibt es, wenn man, also man kann den Leuten das ganz gut beibringen, wenn man den. Wenn man sie praktisch umgekehrt da reinfolgt, also praktisch Opfer und Täter vertraut, also zum Beispiel das Mord ist jetzt manchmal verboten, Verhinderung jeglicher Arten, wenn man sich einfach mal überlegt, was es wäre für einen selber, wenn das jemand mit einem tut, dann tut man das auch automatisch nicht aus dem Raum.
Die Perspektiven übernahmen. Das ist ein bisschen problematisch, es gibt die analytische Identifizierung mit dem Stärkeren, ja? Aber im Prinzip ist es so. Ja?
Ich glaube, das Thema vom letzten Mal spielt da wieder so eine Rolle, das Thema der Erziehung. Ja. Da hat man ja nicht immer. Die Sache halt, dass man irgendwelche Erfahrungen hat, sondern unter Umständen einem Norm eingetrichtert werden, wo man überhaupt keine Erfahrung hat,
Also hier bei diesem Lernen, was man nicht tun soll, spielt ganz offensichtlich das, was wir gesagt haben, dieser gesellschaftliche Einfluss eine ganz große Rolle. Ja? Das hat ganz unterschiedliche Aspekte. Das kann also von wirklich moralisch böse, Stichwort Mord, andere Leute verletzen, bis hin eben zu dem gehen, dass man also bestimmte Klamotten in bestimmten Kreisen nicht anziehen darf, wenn sie von der falschen Firma sind oder so. Ja. Also da gibt es unterschiedliche Abstufungen, aber da spielt natürlich Erziehung die größte Rolle. Wissen Sie zufällig, haben Sie das mal irgendwo gehört, wo das am zentralsten ist, also wo die meisten Verbote nach das ist böse oder wie immer passieren, ja, und in welchem Lebensalter das in der Regel geschieht. Ich weiß nicht, ob Sie mal was vom Trotzalter gehört haben. Also meistens passiert es zwischen 1,5 Jahren und 3 Jahren, hat sehr viel zu tun mit der sogenannten Sauberkeitserziehung, ja, und ist deshalb psychologisch außerordentlich relevant. Ja. Also wenn da was in welcher Richtung auch schief läuft, hat man dann eben das, was man ein Neurotiker nennt, und das ist immer das gefundene Fressen aller Psychotherapeuten, in diese Zeit reinzugucken, was da passiert ist. Ja. Etwas anderes, was man in der Kindheit natürlich auch häufig mitkriegt, ist also sexuelles Verhalten. Ja. Das wird einem auch als Pfui und so weiter beigebracht, und das kann auch sich über das ganze Leben erstrecken und da dann einige einschränkende Folgen haben. Sie wissen ja vielleicht, wie die christlichen Fundamentalisten zählen. 1, 2, 3, 4, 5, pfui, 7. Also insofern kann das wirklich lebensbedeutend auch sein. Das sind also Vermeidungen, die nicht aufgrund konkreter Erfahrungen laufen, ja, sondern eben Vermeidungen aufgrund solcher Sachen wie das ist böse, das ist pfui, das ist aa, das darfst du nicht machen. Ja. Wobei natürlich immer der Gedanke der Eltern drinsteht, dass das Kind in irgendeiner Weise besser wird, wenn es das nicht tut. Ja. Man kann auch noch andere Sachen lernen. Ja. Man kann lernen, bestimmte Dinge nicht zu denken, bestimmte Grenzen zu akzeptieren, auch wenn sie eigentlich gar nicht relevant sind und so. Fällt Ihnen da ein Beispiel ein?
So. Ja. Vielleicht gesellschaftliche Sachen so? Dass man sich an bestimmte Verhaltensweisen halten.
Ja, ja. Es ist ganz erstaunlich, dass bestimmte gesellschaftliche Kreise oder Schichten oder wie sie immer das bezeichnen, in dieser Hinsicht ganz enorm homogene, also ähnliche Verhalten bei den aufwachsenden und nachwachsenden Gliedern ihrer Schicht erzeugen. Ja. Damit befasst sich die Soziologie, die nennt das Habitus. Also das ist ganz deutlich, wenn Sie es merken. Also insbesondere immer, wenn die Arbeiterkinder in die gehobenen Schichten kommen, die fühlen sich da total fremd. Umgekehrt ist es natürlich auch so, aber das passiert selten, da spielen die mit den Schmuddelkindern und so. Ja. Also auch das gibt es natürlich. Und es gibt auch sowas wie die sogenannten impliziten Instruktionen, an die man sich irgendwie gewöhnt hat und die im Grunde völlig unsinnig sind. Das Beispiel, das die Psychologen immer bringen, sind diese berüchtigten 9 Punkte. Während in einer anderen Partei von mir war, kennen Sie vielleicht auch schon oder hat sie sonst irgendwo gesehen. Kennen Sie sie? Also ich male sie mal auf. Bitte aber darum Verzeihung für mein nicht perfektes Vermögen, solche abstrakten Dinge aufzuteilen. Vielleicht kennen Sie sie jetzt ja schon mal. Also die Abstände sollen immer gleich sein, es soll ein exaktes Verhältnis sein. Kennt sich jemand von Ihnen jetzt? Ja, jetzt kennen. Also die, die es kennen, sollten bitte mal noch nichts sagen, ja, dann die, die es nicht kennen, mal raten lassen. Die Aufgabe ist, dass Sie alle Punkte miteinander verbinden sollen, und zwar für 4 gerade Striche, ohne dass Sie absetzen. Ja? Wobei die Striche nicht im rechten Winkel aufeinander folgen müssen, die können auch einen ganz spitzen Winkel oder so haben, und Sie können auch einen Punkt zweimal erwischen. Ja? Aber Sie müssen also hier mit 4 geraden Strichen diese 9 Punkte miteinander verbinden. Können Sie ja mal so den Kopf ein bisschen probieren. Ich will jetzt nicht diese übliche Denksportaufgaben und so mit Ihnen machen, dafür haben wir auch gar nicht so Zeit, aber wenn Sie es ein paar Mal probieren, erkennen Sie vielleicht schon, dass es gar nicht so einfach ist, und so, so spontan kommt man nicht drauf. Ja? Und der Grund, warum man eben so spontan nicht drauf kommt, der ist das Interessante. Also Sie haben nachgedacht, die es noch nicht kennen, jetzt zeige ich Ihnen die Lösung. Müsste natürlich jetzt auch entsprechend genauso. Ja? Warum sind Sie nicht draufgekommen? Wahrscheinlich, weil die meisten von Ihnen eben, sagen Sie es, ja?
Das Problem ist, dass man nicht aus diesem Peer-Eck praktisch rausgeht.
Genau, man hat die implizite Instruktion, ich darf da nicht raus, hat aber kein Mensch gesagt. Ne? Und das passiert uns vergleichsweise oft im Leben, deshalb sind die kreativen Lösungen häufig von dieser Art. Ja? Dass man nachdenkt, was ist denn eigentlich bei mir jetzt vorausgesetzt bei der Lösung, die was gar nicht sein muss. Ja? Und ist als Demonstration ganz nett, ansonsten hat es natürlich auch seinen begrenzten Wert. Ja? Kann man übrigens auch verlernen? Können Sie das auch? Können Sie dazu auch ein Beispiel bringen? Ich habe was gelernt und jetzt verlerne ich es wieder.
Klavierspielen, wenn man lange Zeit zum Beispiel
nicht gespielt hat. Ziemlich häufig, ja? Passiert das, ja? Nun ist also gerade alle Arten von sogenannten sensomotorischen Fertigkeiten, Sie merken es deutlicher beim Radfahren, sind die, dass man die noch vergleichsweise gut im Kopf hat. Ja? Aber andere Sachen kann man, gerade also wenn sie sich in kognitiven Sinn, also wahnsinnig schnell verlernen.
Aber auch Wissen kann man verlernen, zum Beispiel, was man erlernt hat.
Ja, genau. oder irgendwelche Verhaltensweisen. Also ich bin ja nicht so oft mit dem Office-Paket geplagt, weil ich Gott sei Dank noch eine Sekretärin habe, solange sie die Stelle aufstreichen. Ja? Und da passieren auch Sachen der Zwischenablage. Ja? Passiert mir bei den Sachen, die ich selber mache, wahnsinnig selten, die habe ich dann wieder vergessen. Ja? Muss ich wieder nachgucken, Zwischenablage, ja, und so weiter, wie macht man das und sowas. Also man verlernt offensichtlich auch Sachen. Können wir sagen, dass es einen Unterschied zwischen Verlernen und Vergessen gibt? So, wenigstens in unserem Sprachsinn, ja?
Ja, gut. Also Vergessen ist eigentlich eher so an den kognitiven Bereich
gezogen. Genau.
Und Verlernen eher so auf den Handlungsbereich.
Ja, also Vergessen tut man eher Sachen, die nicht handlungsrelevant sind, jedenfalls nicht unmittelbar, so wie den Geburtstag von Tante Elfriede, ja? Während Verlernen wirklich etwas ist, was man vorher gekannt hat und das dann mal irgendwann mal dann, weil man es nicht mehr gemacht hat, einem doch abhanden kommt, wie eben das Benutzen der Zwischenablage. Ja? Eins wollte ich bei unserer allgemeinen Begriffsklärung, bei der wir immer noch sind, auch noch abheben. Weil nämlich, wer war? Ich glaube, Sie waren das, ja, gesagt haben, natürlich gibt es Lernen ohne Lehrer. Ne? Sie haben ja gesagt, Pädagogik hat meistens dieses Lehr-Lernverhältnis, aber die meisten Sachen lernen wir ja ohne, dass wir also einen Lehrer haben. Letztes Mal haben wir gesagt, das ist teilweise der Begriff und der Bereich der Sozialisation, ja, aber es gibt da auch ganz triviale Sachen, die man ohne Lehrer lernen, also jedenfalls ohne bewussten Lehrer. Wie läuft denn das? Also ich lerne was und habe eigentlich niemanden, der es mir beibringt. Ja?
Ja, also eigentlich fallen mir zwei Methoden spontan ein. Das eine ist halt das sogenannte Try and Error. Also sprich, ich probiere einfach
etwas. Probiere was und irgendwann klappt
es. Ja. Wie sinnvoll ist das denn, ob die
Wissen
ist,
halt
eine Technologie. Das andere wäre dann so das abstrakte Durchspielen von möglichst Verwissen. Ja. Dass ich es jetzt direkt ausprobiere, dass ich mir einfach überlege, aufgrund meines Wissensstatus oder Erfahrungsstatus, was könnte klappen, was ist sinnvoll oder so.
Ja.
Was mir noch dazu einfällt, ist angeborene Verhaltensweisen,
ja,
ohne die man dann laufen oder
so. Ja gut, aber die brauche ich auch nicht zu lernen, ne?
Trotzdem verliert man doch selber als Kind, indem man etwas hinfällt und wieder aufsteht.
Ja, also es gibt angeborene Verhaltensweisen, die sind durch Lernen nicht modifizierbar, können wir sagen. So wie dieser berühmte Kniereflex, wenn Sie beim Arzt sind. Da kann man auch durchlernen, da kann man das nicht ändern. Ja. Aber es gibt natürlich andere Sachen, wie etwa hinfallen und wieder aufstehen, die haben zwar so eine gewisse Basis in angeborenen Instinktverhalten, aber die werden dann sehr stark modifiziert. Ja. Bis hin auch zu solchen Sachen wie also schreien oder weinen oder sowas. Das lernt man auch, wie man das korrekt macht. Das ist wieder sehr schichtspezifisch, wie man das macht. Ja. Und in diesem Fall natürlich auch korrekt. Geschlechtsspezifisch, ein Junge weint nicht. Und so weiter, aber es ist auf jeden Fall ein Lerneffekt. Ja?
Vielleicht auch eine Kombination von Erlernten, wenn man zwei verschiedene Sachen
hat. Wenn man zwei verschiedene Sachen hat und daraus sich dann was Neues entsteht. Oder wenn ich auch was ich auf ein Gebiet gelernt habe, auf ein zweites Gebiet übertrage. Ja?
Ja? Aber ich kann auch zufällig lernen, wenn ich zum Beispiel beobachte, vielleicht ein Wetterereignis, dass jetzt Wind aufkommt und danach ein Gewitter folgt oder sowas, kann ich auch ein zufälliges Lernen sein, es muss gleich zielgerichtet sein.
Was nicht in diesem Sinne zielgerichtet ist, wo auch ich selber gar nicht lernen wollte. Und das ist jetzt das Entscheidende. Sie haben da, glaube ich, vorhin, oder wenn es wer anders eventuell, auch Abschauung gesagt. Ja? Also das Häufigste, was wir lernen, passiert eben durch Beobachten. Ne? Ich gucke irgendwelche Vorgänge an, ziehe drauf meine Schlüsse oder ich sehe, wie jemand das macht und das scheint irgendwelchen Erfolg zu haben, ja, und dann mache ich es einfach auch so. Ja. Ist übrigens ein weit untersuchter Bereich in der Psychologie, funktioniert merkwürdigerweise nicht immer. Ja. Also wenn Sie zum Beispiel Kindern Filme mit gewalttätigen Kindern vorführen, die dann nachher entsprechend bestraft werden, besteht die Gefahr, dass sie viel mehr das gewalttätige Verhalten lernen, als dass sie es nicht lernen, weil sie nachher bestraft werden. Aber ansonsten ist natürlich Beobachten quasi die Hauptform des Lernens, die übrigens auch schon im Tierreich passiert. Ja? Da ist es interessanterweise so, die ansonsten wenig geliebten Versuchstiere, die Katzen, ja, die sind da besonders gut. Ja? Aber haben Sie sicher auch schon bei anderen Tieren beobachtet. Bei Katzen ist das einfach wirklich schön, ja, wenn sie den hat man also irgendwie gezeigt, wie andere schon durch Trial and Error oder sonst was gelernt haben, die Tiere in einer komplizierten Vorrichtung an ihr Futter kommen, ja. Und dann setzen sie drei so ausgewachsene Katzen da außerhalb des Käfigs hin, ja, tun sie die Ohren so ein bisschen zurück, gucken das genau an, wenn sie in den Käfig kommen, machen sie das sofort. Ganz sofort, ein bisschen Trial and Error ist dann immer noch dabei, aber im Wesentlichen können sie es dann. Ja. Ist offensichtlich ein sehr, sehr verbreiteter Weg zu lernen. Damit haben wir es aber eigentlich so in etwa abgegrast. Ne? Die Definition von Lernen, auch Vermeidungslernen, auch gut-böse Lernen, auch Lernen, bestimmte Dinge nicht zu tun oder zu denken. Denken Sie an diese 9-Punkte-Aufgabe. Verlernen, auch im Unterschied zu vergessen. Und schließlich dieses Lernen ohne Lehrer, auch von Abschauen, also Beobachtung, andere Formen haben wir auch davon. Ja. Das ist also ein Irrtum. Jetzt haben wir natürlich den anderen Begriff, der in der Psychologie nicht so wichtig, aber in der Pädagogik wichtig ist, nämlich Lehren. Was ist denn Lehren jetzt in einem weiten Sinne gefasst?
Ja, Lehren im pädagogischen Sinne mit Schülern zu vergleichen, also sprich, jemanden Wissen oder auch Verhaltensregeln so vorzubereiten oder bereitzustellen, dass das leichter lernen kann. Aha. Also ich will da Wissen zusammen vorzutragen, eben Verhalten, also vorzunehmen an Ort und Bild, wo Verhalten passiert, dass er da hinkommt, wo er vielleicht ins Leben gekommen wird.
Weil, ob das Regeln sind, da ist eine heftige Debatte, aber sonst ist es richtig. Also Lehren heißt irgendwelche Formen des Handelns, ja, die Person A tut, mit dem Ziel, mit der Intention, ob das nun gelingt oder nicht, dass Person B dadurch was lernt. Ja? Das kann alle Art von B-Lehren sein, vormachen, dozieren, etc. Ja? Es kann aber auch so etwa die modernere, vielleicht auch etwas manipulativere Art und Weise sein, dass ich Arrangements schaffe, wie das heißt. Also, dass ich Leute in Situationen setze, wo sie das, was sie lernen sollen, dann einfach aufgrund der Situation und des Ablaufs der Dinge dann auch tatsächlich lernen. Ja? Sie sehen das also allein mit dieser Definition von Lehren in Bezug auf Lernen schon wieder dieses ganze Problem aufkommt, das wir letztes Mal hatten. Wird da manipuliert, wird da indoktriniert, wird die Person nicht zugerichtet für Dinge, die ihr für ihre Lebensqualität eigentlich nicht so nützlich sind, lernen Sie damit bestimmte Sachen für böse und schlecht zu halten, die das nach vernünftiger Betrachtung gar nicht sind oder so. Ja? Aber im Prinzip ist die Definition von Lehren relativ einfach. Ja? Sie müssen sich nur klar sein, dass es da die verschiedensten Methoden gibt. Damit kommen wir also zu einem neuen Punkt. Das ist die Lernmotivation. Ja? Die Frage ist, warum lernt man? Ja? Warum lernen Sie zum Beispiel jetzt Informatik? Oder warum lernt das Kind in der Schule das 1x1 oder was immer? Warum lernen Sie im Freizeitbereich vielleicht Basketball spielen, etc.? Ja?
Entweder in der Natur des Menschen, dass er programmiert und forscht. Ja. Oder man kann sagen, dass man das überhaupt eingetischtet wurde. Zum Beispiel, dass man klein war dieses Jahr lerne und mach was aus deinem Leben, damit du es später einfacher hast. Das heißt, ich zum Beispiel. Nachher nicht mehr so viel zu tun hast, du hast Leute, die für dich die Arbeit machen, sodass du dann komfortabler hast. Also das kann man nicht weiter.
Also wir können mal davon ausgehen, dass es mehr oder weniger so als Grundlage, sondern wie das gesagt wurde, Neugier, Explorationstrieb gibt. Können Sie auch zum Beispiel bei jungen Katzen fantastisch beobachten, ja, dass es den gibt, nicht nur die Menschen. Ja. Und auf dieser Basis ja, entwickelt man dann eventuell bestimmte Vorstellungen, höhere Lebensqualität, haben wir schon gesagt, und deswegen lernen wir. Ja?
Ich denke, es gibt aber auch so eine Art Zwangslernen. Also, wenn man sich gerade so, sag ich mal, erste, zweite, dritte Klasse, so ein Schulsystem anguckt, dass man auch Sachen lernen muss, einfach aufgrund von, weiß ich nicht, sozialen Umständen, weil man dann sonst als, weiß ich nicht, dass ich wiederholen, die sind da so schlechter einstellen, die man eigentlich gar nicht lernen will, also die einen gar nicht interessieren. Also Mathe ist ja auch so ein
Punkt. Typisch, dass es Mathe, kleine Arten, einmal ein, denn sonst
nicht. Dann ist auch eine Art Lernen, dass man die Sachen sogar lernt, weil einem gesagt wird, es steckt irgendein höheres Ziel dahinter, wie zum Beispiel später geht es in einer Erfahrung oder so, auch wenn man den Zusammenhang noch nicht so erkennt. Ja, und da lernt man auch Dinge, die man eigentlich ja gar nicht interessieren, aber eben den Glauben an.
Ja, das muss ich dann so ein bisschen mitunterklären. Okay, warum lernen wir? Haben wir es jetzt erschöpft? Also wir haben gesagt, wir lernen sozusagen aus
Angst. Ja? Ich würde sagen, grundsätzlich Wunsch nach Anerkennung.
Aha.
Also ich meine, es ist ganz egal, wer einen anerkennt. Ja. Wenn man sagt, man möchte eine Lebensqualität haben, dann ist der Wunsch nach Anerkennung der Gesellschaft.
Ja, da haben wir das auch, ja.
Weil ich das doch eigentlich eher auf Bildung beziehe, oder? Wie ich das verstehe. Wenn man sagt, Anerkennung, was man das gelernt habe, irgendwie, dass wenn das mir weiterhilft im Beruf oder so, das ist ja nicht unbedingt als Anerkennung. Also,
das ist nicht damit die Richtung, wo ich ja war. Ich wollte jetzt eigentlich nachfragen, ist Geld auch Anerkennung, ja?
Ja, ja, muss, da kann ich ja wieder entgegensetzen, wenn man jetzt den Zwischenfall von dem Menschen trotzdem und für die Verbesserung der eigenen
Lebensweise. Ja, trotzdem, um sein eigenes Leben zu verbessern. Ja.
Das ist auch
im Prinzip, also abgesehen von gewissen Andeutungen von Zwang und Strafe, haben Sie ja einen ganz positiven Lernbegriff, ne? Denke ich. Aber mich würde jetzt schon noch interessieren, lernt man auch aus weniger jetzt solchen Sachen, solchen Dingen, dass etwas eine höhere Lebensqualität bringt, weil es eben interessant, schön, spannend ist, oder auch vielleicht auch, dass es einem Geld bringt. Ja? Das, ja?
Nein, ich meine, ich würde eher Lernen als puren Egoismus bezeichnen. Einerseits als Egoismus der gesellschaftlichen Steigerung seines Lebens. Ja. Also sprich, im Endeffekt, dass man strebt doch mittlerweile ein Leben entgegen, dass man sagt, ich möchte viel Geld verdienen, möchte mein eigenes Haus haben, möchte Familie haben und glücklich werden. Das ist so diese typische Grundvorstellung von einem glücklichen Leben. Und die kann man halt nur erreichen, wenn man zum Beispiel gebildet und halt in verschiedenen Jobs ist. In dem Fall muss man auch lernen, um einfach seinen Egoismus oder seine Bedürfnisse, die man von der Gesellschaft auferlegt bekommt, zu verwirklichen. Andererseits gibt es auch Lernmethoden, um vielleicht andere zu unterdrücken, also um Macht zu erreichen oder um andere einfach zu erniedrigen. Manche zum Beispiel kriegen Befriedigung dadurch, dass sie andere schlecht aussehen lassen. Einfach dadurch, dass sie dann sagen, ha, ich bin der Beste. Also nach dem Motto. Das gibt es ja auch. Also.
Sadismus ist auch modern.
Ja, genau.
Ja, dann Sie und dann Sie.
Ja.
Okay, ja,
dann Sie. Also man lernt auch, um zu leben oder zu überleben.
Ja. Ganz sicherlich tut man das, ja. Und zwar auch, um relativ gut zu leben. Ja. Ich will ja in allen unterstellen, dass Sie Informatik studieren, weil Sie das so wahnsinnig spannend finden. Aber es ist schon interessant, wenn man so guckt, dass also die Zahl der Informatikstudierenden zunimmt, wenn es heißt, die Gesellschaft braucht viele Informatiker und wir haben offene Stellen und die werden so bezahlt und abnimmt, wenn dann das mal wieder in eine tiefere Droge gegangen ist, ja, und es arbeitslose Informatiker gibt. Also offensichtlich spielt sowas wie Geld, Karriere, Anerkennung halt auch eine Rolle. Eventuell auch Macht, ne? Weil Macht ist ja mit Karriere in der Regel auch verbunden. Wenn wir es jetzt also so ganz grob aufteilen, ja, kommen wir zu einer Unterscheidung, die natürlich für die ganze Motivationstheorie, insbesondere des Lernens, sehr zentral ist. Und das ist die Frage, lerne ich aus Lust an der Sache, aus Lust am Können, weil ich erwarte, dass mir das einen inhaltlichen Nutzen bringt, ja? Oder lerne ich aus Gründen, die mit der Sache relativ wenig zu tun haben, die eben Geld, Karriere, Macht sind, aber auch negativ. Ich lerne, weil ich sonst vom Lehrer oder vom Papi verhauen werde, was dann auch in diese Richtung zählt. Also Angst vor Strafe und Ähnlichem. Ja?
Bei mir war es zum Beispiel so, dass sie viele mathematische Probleme gelöst haben, obwohl sie gar nicht, also in dem Moment waren sie nicht nötig gewesen, also die Lösung der Probleme. Das hat man einfach auch häufiger gemacht. Das war einfach der Interesse an der Lösung der Probleme.
Und, ja, ja, ja. Das waren natürlich die freien Griechen, ne? Die
ja.
Sklaven,
ja,
das ist wahrscheinlich nicht so einfach eingefallen. Ne? Also es setzt schon auch voraus, ein gewisses günstiges Leben, dass man an sowas kommt. Aber das wäre so ein klassischer Fall, das ist Interesse an der Sache. Ja? Quasi diese ganzen pythagoreischen Dreiecke und Ähnliches zu entdecken. Ja,
ja, das ist nicht unbedingt, was wir mit meinem Interesse an Mathematik oder so zu tun haben, sondern vor allem bei den alten Griechen mit Kriegsgerät.
Ja, Sie meinen, dass da irgendeine Art von gesellschaftlichen Nutzen, den man bei Kriegsgeräten natürlich immer ein bisschen mit leichter Gänsehaut sieht, aber was denn auch dabei ist. Ja. Okay, aber das würde ich nochmal zusammenzählen und sagen, wenn es ein Nutzen ist, nicht für mich und ein Schaden nicht für mich sein, wenn der Nutzen aus der Sache kommt, ist es die eine Seite, also mich interessiert die Sache, und wenn er eben nicht aus der Sache kommt, sondern aus Hoffnung auf Belohnung oder Furcht vor Bestrafung, was immer das ist, Karriere, Macht, Anerkennung oder eben irgendwelchen Drohungen mit irgendwelchen handwerklichen Strafen, dann kann man diese Unterscheidung schon ziemlich zentral nehmen, und es gibt dafür auch in der Psychologie einen Spezialbegriff, haben Sie vielleicht auch schon gehört. Das rentiert sich zu merken, dass so ein Label ist für die Unterscheidung. Das eine ist die intrinsische Lernmotivation. Intrinsisch, weil das irgendwie aus der Sache kommt und es deshalb also innerhalb dieses Bereichs so bleibt. Und das andere ist die extrinsische Lernmotivation, weil es eben außerhalb der Sache ist, sondern nur auf Lernen, Macht, Belohnung, Strafe oder ähnliches geht. Ja. Ich bin ja noch in Bayern, in einer so richtigen schönen bayerischen Volksschule aufgewachsen, und da gab es natürlich eine spezielle Form der extrinsischen Belohnung. Bestrafung gab es da natürlich auch, das war damals durchaus noch, aber die spezielle Form der extrinsischen Belohnung, die Sie mit Sicherheit nicht mehr kennen, die aber so typisch sind dafür, war das sogenannte Fleißbillett. Ja? Das war so ein kleines Kärtchen, da war dann irgendwas drauf, ein Heiligenbild oder ähnliches, ja. Und man musste ganz stolz sein, wenn man so eins bekam, und wenn man dann gar noch einige hatte, ja, dann war das dann ein super Schüler. Ja. Hatte mit Sache oder sowas überhaupt nichts zu tun. Ja. Deswegen haben meistens auch die Dümmsten die meisten Fleißbillette gehabt. Das ist ja auch, das heißt ja auch Fleißbillette, das ist nicht Intelligenzbillette. Das ist so insofern sozusagen nachvollziehbar. Gut, aber nehmen wir mal das mit dem extrinsisch, intrinsisch, weil es dann alle sagen, so auf. Wir werden das im Laufe der Veranstaltung sicher noch auch wieder relativieren. Was würden Sie sagen, ist wirksam? Extrinsisch oder intrinsisch? Ja?
Also die Kombination aus beidem, also wenn man praktisch an der Sache sowohl Spaß hat, als auch dass es einen persönlichen Nutzen bringt, gesellschaftlich jetzt, dann ist eigentlich das Beste. Also wenn man praktisch ein Hobby zum Beruf macht.
Ja. Okay, nun, wenn beides zusammenkommt, hat es die stärkste Wirkung, das ist ja häufig so bei solchen Faktoren, aber nehmen wir es mal theoretisch getrennt, das ist wirksamer. Ja?
Es kommt ein bisschen auf die Art und Weise des Lernenden zu Lernenden an, also sicherlich sind gesellschaftliche Verhaltensregeln am besten mit extrinsischer Lernmethoden zu lernen, aber Mathematik wahrscheinlich am ehesten mit intrinsischer Lernmethode.
Also ein guter Mathematiker, Informatiker, Pädagoge, Psychologe, das werden Sie wahrscheinlich nicht, nur extrinsisch auch nicht. Ne? Insofern könnte man dem so sagen, das erinnert mich auch an einen Schulfreund von mir, der wusste nicht, was er werden soll, dann hat er Gehaltsskalen angeguckt, und damals, als wir Abitur machten, war der Zahnarzt noch sehr gut verdient, ja? Dann ist er tatsächlich Zahnarzt geworden, war sein ganzes Leben lang mit dem Beruf unglücklich, ja? Weil er das nicht so toll fand, den anderen Leuten seine Mundwerk rumzufummeln. Er hat dann den Weg geschafft, er ist an die Uni gegangen, da musste er das nicht so sehr. Ja. Aber das war so eine typische Karriereentscheidung aus extrinsischen Gründen, wegen derer also doch lebenslang ziemlich unglücklich war. Insofern ein bisschen was vom anderen muss schon dazu kommen. Also auch wenn Sie Informatik wirklich nur studieren, weil Sie denken, Sie verdienen eigentlich viel, abgesehen davon, dass Sie sich möglicherweise irren, ja, wird Ihnen das auch nicht die Motivation bis zum Ende des Studiums geben. Ja. Okay, wenn Sie an Schule oder Hochschule denken, was überwiegt? Intrinsisch oder extrinsisch? Wer ist für extrinsisch?
Ja. Schule.
Ja. Schule, ja. Sie würden unterscheiden. Also, wer ist für intrinsisch im Schulbereich? Im Schulbereich. Im Schulbereich die wenigsten. In Hochschule eventuell schon. Also es sieht so aus, als ob unser Bildungssystem schon sehr stark mit extrinsischer Belohnung arbeitet. Ne?
Ja, aber einerseits werden ja auch viele nur mit dem Abitur genommen. Also ich denke, das Abitur ist schon extrinsisch, weil es ja auch so ein Status ist, den man dann erreicht, damit man dann wieder besser einsteigen kann. Aber Das Studium macht man ja auch schon aus einem inneren Entscheidungsprozess, dass man studiert, ist extrem wichtig, aber was man studiert, wird schon mit einem
Entscheidungsprozess. Zumindest hält man es nicht durch. Ne? So ein Durchblick hält die extrinsische Motivation. Selbst wenn Sie wissen, Sie verdienen nachher wirklich sehr gut, halten Sie eben im Studium in der Regel nicht durch, wenn es nicht so ist. Gut, damit kommen wir jetzt schon zum letzten Punkt vor unserer Pause. Das klingt ja also so nach jetzt streng gegen milde, ja, was wir bisher gesagt haben. Und deswegen würde ich Sie gerne jetzt noch fragen, ja, wenn Sie zurückblicken auf alle Ihre Lehrer, die Sie hatten, ja, bei wem haben Sie mehr gelernt? Beim eher streng oder beim eher milden? Können wir auch mal wieder lassen wir mal abstimmen, ganz einfach. Wer hat beim eher streng mehr gelernt? Ah, wer hat beim eher milden mehr gelernt?
Ja, ich glaube, es kommt mal darauf an, welche Lehrer es ist, oder?
Es kommt natürlich darauf an, dass
also,
es
ist. Also, wenn natürlich nur ein ja. schlechter Lehrer, schlechter
Bringt es auch nichts, und wenn ein guter Lehrer akzeptiert man schon, dass es schlecht. Aber das Verhältnis ist jetzt doch, das Verhältnis ist doch interessant, ja. Das ist nicht so überraschend, es kommt immer raus, wenn ich das frage. Man muss aufpassen, dass man nicht jetzt Belohnung, Bestrafung mit Streng gleichsetzt. Ja, es kann auch eine an der Sache orientierte Strenge geben, die außerordentlich gut ist. Ja? Also vor allem, wenn Sie in höhere Leistungsgeschichten gehen, wenn jemand also Opernsängerin oder Opernsänger oder sonst irgendwas werden will. Ja? Da muss schon ein bestimmtes Moment an Strenge dabei sein, sonst klappt es nicht. Und so ist es halt in anderen Lebensbereichen auch.
Ja? Man könnte genauso gut umgekehrt fragen, was war denn der Typ von Lehrer, bei dem man am wenigsten gelernt hat? Ja. Werden wahrscheinlich die meisten sagen, bei einem super streng, das ist was bei mir.
Ja.
Weil
es super, streng,
super, super strenge Lehrer haben halt auch den Nachteil, dass man halt irgendwann komplett abschaltet, weil es langweilig ist.
Ja, und hat jemand von Ihnen auch bei einem super Flippy nichts gelernt? Gibt es ja auch. Die reinkommen und die ganze Stunde war es noch nicht so.
Was? Ich wollte nur sagen, da gibt es ja einen Unterschied bei diesem super Flipping zwischen dem chaotischen Lehrer und dem Lehrer, der es einfach gut rüberbringt.
Der ist gut rüberbringt.
Weil ja. Flipping ist nicht gleich Flipping.
Genau. Ja, ja.
Es gibt auch Leute, die rennen dreimal an der Tafel
im Vorraum,
sind zwar ganz nett und lustig, aber.
Ja, ich hatte jetzt den Begriff chaotisch nicht gebraucht, weil das letzte Mal hat dann jemand gesagt, aber ein Chaos kann doch sehr produktiv sein, der meinte aber jetzt die andere Art.
Ja. Und müsste man das Ganze nicht immer in dem Zusammenhang sehen, was einen interessiert? Also ich meine, in einem Fach, wo ich Interesse habe, da finde ich einen Lehrer, der positiv, also der belohnt, kann ich mehr lernen, als wenn er streng ist. Aber wenn ich ein Fach eh nicht mag, dann lerne ich bei einem Positiven erst recht nichts, irgendwie der ganz mild ist, dann schalte ich ganz ab, aber bei einem streng kriege ich wenigstens noch ein Stück weit
was. Meinen Sie, kriegst du da was mit?
Aber ich denke schon, dass wenn es mich eh nicht interessiert, ist ein Strenger schon wenigstens noch mehr.
Ich denke, es hängt doch ganz stark von der Akzeptanz des Lehrers ab. Also auch, dass die Lernenden, also die Schüler, die jetzt sympathisch finden, aber akzeptieren als Lehrer. Ja, ja. Und wenn der Lehrer es übertreibt mit der Strenge, dann kann auch so eine Abneigung kommen, dass er dann sowieso schon abschaltet, dann mit dem Lehrer das ist zu
gehen. Wir hatten da auch so einen Lehrer, der fing, also an sich war er ganz gut, aber kam dann irgendwann zu brüllen an, was auch viel zu Ergebnis hatte, dass man ihm dann irgendwie nicht mehr zuhörte. Okay, wir machen jetzt mal die Pause. Ich glaube, Sie haben jetzt so einen Einblick in diese ganze Lehr-Lern-Problematik schon gekriegt. 30 bitte wieder hier sein, bitte alle wieder hier. Dass dann die Frage mit dem strengen Lehrer bei Gebieten, die einem nicht interessieren, wieder aufhört, das machen wir aber, stellen wir mal ein bisschen zurück. Aber wenn wir schon von Lehr-Lernprozessen reden, ja, könnte man Sie natürlich auch fragen, gibt es auch sowas wie eine Lehrmotivation? Also eine Motivation seitens des Lehrenden, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, die persönliche Befriedigung in dem Sinne, dass man seine eigenen Erfahrungen weitergeben kann, was auch schon bei Kindeserziehung anfängt, sozusagen. Und zum anderen natürlich auch dann wieder das Extrinsische in dem Fall, also dass man sich davon, von dem Lehrerfolg seines Schülers, was erhofft, also zum Beispiel, dass der mal die Firma übernimmt.
Das würde ich sogar so ein bisschen dubios sagen. Die rein extrinsische Seite war das mal herkriegt dafür. Ne? Genau, ja? Hallo? Die Kommission? Ja.
Da schon
hat er schon gesagt? Haben Sie da hinten?
Ja,
war das auch schon? Das muss ich sagen. Ja, ja. Also extrinsische Lehrmotivation heißt dann natürlich, das ist mein Job. eigentlich interessiert mich was anderes, aber ich muss jetzt halt machen oder so. Ja?
Nein, dann gibt es ja noch die ideologische Seite, dass man sagt, okay, mich interessiert das Thema selbst sehr und ich möchte es gerne an andere weitertragen, dass ich sie vielleicht begeistern kann. Ja. Das ist vielleicht auch auch wiederum so eine Mischmasch zwischen extrinsiver, da man ja vielleicht auch eine gewisse Belohnung bekommt, nämlich, dass die selbst sich wieder interessieren dafür, für das Thema.
Dass man Schüler hat.
Genau.
Im breiteren Schüler hat. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, ein guter Lehrer hat keine Schüler. Ja? Das ist auch die kritische Seite, die Sie da ansprechen. Davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Ja, wenn ich immer höre, wie viele Kollegen, wie viele Schüler Sie haben, denke ich mir, mein Gott. Ja. Aber nehmen wir dann mal noch einen anderen Punkt. Kann es sein, dass jemand wirklich intrinsisch motiviert ist, dass einem wirklich was interessiert und der Gefühl hat, dass seine Lebensqualität erhöht sich, wenn er das lernt. Und trotzdem, ja, ist er oder wird er dann doch unmotiviert? Wie kann denn das passieren? Ja?
Bisschen lauter.
Das wirklich weiterzugeben, ja. Und aber auf Unverständnis stößt.
Also, wir sind ja gerade wieder beim Lehrer, ja. Ich denke, ich spreche jetzt vom Lerner, aber das müssen wir uns aufheben. Darauf wäre ich als nächster Punkt gekommen. Ja? Also wir sind jetzt beim Lerner wieder, nicht beim Lehrer.
Also wenn zum Beispiel die Art, wie es vermittelt wird, einfach absolut nicht dem entspricht, wie man selber Sachen aufnimmt.
Total dröge, total langweilig, furchtbar ist. Ja, irgendwie denkt man sich dann, eigentlich würde ich es ja gerne machen, aber so wie Sie das machen und so weiter.
Ja, und dann kann es auch sein, dass man einfach unter dem Thema, was man jetzt sich vorgenommen hat zu lernen, auch was ganz anderes bekommen hat, als man eigentlich erwartet hat. Mhm. Das ist vielleicht auch gar nicht so interessant.
Wobei das dann die Frage ist, hat man sich selber getäuscht, ja, oder waren die Erwartungen falsch oder
das kriegt man gerade, nicht? Das kriegt man gerade so bei Informatik mit, wo man einfach zu einer Schule kommt und denkt so, ja, programmieren lernt, das weiter, aber dann fängt das mal an
mit Mathe. Dann geht es los mit Algorithmentheorie und so. Ja, ja, klar. Das kann auch passieren. Das passiert übrigens bei Psychologen auch sehr häufig, ja. Dass sie sich unter Psychologiestudium irgendwie vorstellen, so einüben in Leute liegen auf der Couch und erzählen ihre Probleme, ja. Und in Wirklichkeit, das Psychologiestudium ist ein Grundstudium, so ungefähr das langweiligste und quasi naturwissenschaftlichste, was man sich denken kann. Passiert da auch, ne? Genau. Abgesehen davon, dass Psychologen ohnehin häufig Psychologie studieren, weil sie selber Probleme haben.
Das
ist immer richtig. Ja. Nur bedauerlicherweise kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es hilft überhaupt nichts. Okay, es gibt übrigens neben dieser unmittelbaren Demotivierung, obwohl man eigentlich interessiert wäre, auch noch eine andere Form, die er schon ein bisschen angesprochen hat, die man aber schon auch benennen muss. Ja. Es kann ja auch sein, dass dann der Computerhacker, der hierher kommt, denkt, Informatik ist diese Computerhackerei und das kann ich schon alles und was die mir erzählen, das bringt mir nichts Neues. Ja. Das ist sowas wie eine Aneignungsverweigerung. Ja. Das passiert natürlich durchaus auch und führt dann zu einer Demotivierung, obwohl man eigentlich ursprünglich motiviert war. Und jetzt nehmen wir den Lehrenden, da haben Sie ja schon gesagt, ne? Es kann natürlich sein, dass jemand dieses wirklich nur aus Pflicht tut. Und, oder also andersrum gesagt, dass jemand irgendwann mal interessiert war, ja? Und dann kriegt er irgendwann möglichst schnell das Burnout, das Ausbrennen und dann macht das nur noch aus Pflicht. Ja? Weil er das Gefühl hat, die sind eh alle doof. Interessieren sich eh alle nicht dafür oder jedenfalls nicht für das, was ich erzähle oder so, gib mir ja auch mal. Also ich habe ja auch mal den Eindruck, ich mache ja eine Feldmesse bei der Horde von Punks, ja. Das Thema nicht interessieren, aber bei euch ist es zumindest bis jetzt noch nicht so. Es gibt auch Möglichkeiten, wie Sie den Lehrenden aktuell demotivieren können. Ja. Das können Sie auch probieren. Sie brauchen ihn nur zum Beispiel anzugähnen. Ja. In dem Moment kann sie bei allen Lehrenden sehen, dass sofort seine Stimme monotoner wird und sein Interesse an dieser Geschichte massiv runter geht. Ja. Andere Formen gibt es dann natürlich auch, die brauche ich Ihnen ja, glaube ich, nicht erzählen. Ja. Jetzt würde ich gerne noch die restliche Zeit mit einer Grundsatzfrage verbringen, die wir jetzt immer schon wieder angedeutet haben, auch wenn es um negative Aspekte der Informatik ging. Ja. Lehren heißt ja immer, den Lernprozess eines anderen in irgendeiner Weise steuern, gestalten. Ja. Sei es nun also innerhalb der Familie, wo das Kind eben lernen muss, was AA am Pui ist, sei es in der Schule, sei es aber auch in der Hochschule. Ja. Nun können Sie sich leicht vorstellen, dass es auf die Frage grundsätzlich, soll ich das tun, ja, keine vernünftige Antwort gibt. Das wäre wahrscheinlich so wie die Frage, soll der Mensch arbeiten oder soll er Gesellschaften bilden? Das ist eine unsinnige Frage, aber Sie können natürlich fragen, ja, unter welchen Umständen können wir mehr oder weniger vorbehaltlos sagen, ja, das ist gut, den Lernprozess zu steuern und zu gestalten, und unter welchen Umständen können wir auch sagen, so den Lernprozess zu steuern und zu gestalten oder mit den Zielen, das ist schlecht. Da haben wir erstmal das Gute. Gäbe es Voraussetzungen, Bedingungen, Anforderungen, wo wir sagen, ja, das ist gut, den Lernprozess so zu gestalten. Ja?
Also ich würde sagen, es ist gut zu lernen, damit man sich nicht beeinflussen lassen kann von anderen Leuten zum Beispiel. Mhm. Deswegen sollte also einer aus dem sogenannten Egoismus für sich selbst, dass man sich nicht unterlassen kann von anderen Leuten, irgendwas vortischen, und man kann nicht sagen, es stimmt nicht, was du sagst. Ja. Also einfach aus dem eigenen Interesse schon.
Das heißt also, der Lehrende müsste irgendwie zulassen, dass man in dieser Weise sein eigenes Interesse vertritt. Ja? Wenn wir das jetzt ein bisschen in die Werteebene raufheben, könnte man sagen, der Lehrende müsste zulassen, dass der Lernende selbstständig oder mündig wird. Das heißt, irgendwann müsste er verschwinden. Ja? Der Lernende heißt ja immer, der Lehrer ist der am besten, der irgendwann mal überflüssig wird. Ja? Hatten Sie auch? Das hat sich damit so gegeben. Ja? Wenn Sie jetzt mehr die Gestaltung überlegen, wenn man gesagt hat, ein Lernprozess kann ja langweilig sein und damit auch intrinsische Motivation zerstören, dann ist ein Lernprozess so, dass ich sagen kann, okay, so ist es gut, so kann man ihn gestalten. Können Sie das allgemeiner sagen? Ja?
Na dann, wenn er die intrinsische Motivation entweder erzeugt oder verstärkt, falls es schon da ist. Also sprich, falls man sowieso schon interessiert war, dass man dann am Anfang, bevor man jetzt anfängt, den Stoff zu durchzunehmen, erstmal die Ziele aufzeigt. Also zum Beispiel, dass man sagt, das kannst du und da bist du.
Also manchmal wird die intrinsische Motivation sogar da herausgekitzelt, ja? Ja. Dass jemand sich erst denkt, ja.
Weil es da auch gesellschaftliche Moral mäßig beeinflusst. Ja. Wenn er, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie besser töten lernt oder sowas. Ich meine, das kann ja auch intrinsische Motivation sein, der von mir gesteigert wird.
Ja.
Und das ist ja ein guter Lernprozess.
Wenn es die Erfahrung des Heiligen Krieges sind oder so, ja. Ist so richtig, ist ein guter Einwand, ja?
Ja, aber auch beim Lernen direkt, dass man jetzt zum Beispiel eine Lehrerei oder halt eine Lehrerin damit anfängt, dass man sagt, ihr seid jetzt die Elite, wenn ihr das könnt, dass die man letztlich aufgeschneiden, nicht mehr ansehen, dann wird schon oder Jobs. Dass man auch das Extrinsische, was man so mit ihr besonders Privatschulen oder so machen,
ist ja sehr gut. Da würden wir aber sicher auch wieder so sehen, ne? Also weil das ja letztlich die Elitebildung für eine kleine Gruppe rausläuft, die meistens nicht die Klügeren sind, sondern eben nur die reinen Eltern haben. Ne? Aber sonst noch, Lernprozess gestalten. Was ist prinzipiell von einem gut gestalteten Lernprozess zu erwarten? Vor allem, wenn wir schon gesagt haben, Lernziel, Selbstständigkeit, Mündigkeit. Was müsste der Lehrende machen oder zulassen?
Ne? Kritik an sich?
Ja, Kritik an sich zum Beispiel, ja.
Hm? Ja, auch Kritik an der Lernmotivation,
ja.
Dass man jetzt nicht einfach das ist, was lernen wollen, sondern wo die dann in Frage steht.
Mhm.
Und du selbst auch bereit sein, was Neues zu lernen. Also,
ja,
wenn der dem was beibringen will, vielleicht ihm was erzählen
will. Selber drüber denken, ja. Genau, Sie betonen jetzt eben sehr stark, dass es gewissermaßen ein reflektierter Lernprozess sein soll, dass also der Lernende Möglichkeiten zur Reflexion dessen haben soll, was da passiert, aber natürlich auch der Lehrende das hat, das ist sicherlich so, ja. Zum anderen, ja.
Er sollte es auch ein gewissen Grad an Freiheit haben, dass man auch nicht den Stoff auch durch Prügel und geachtet hat.
Kennen Sie den Begriff, der da zur Zeit durch die Gegend spricht? Selbst organisiertes oder besser selbstbestimmtes Lernen. Das sollte in dem Ausmaß, in dem halt das bei Lernprozessen möglich ist, zugelassen werden. Okay, jetzt ein Lernprozess, wo wir sagen, nein, so soll es nicht sein. Ja. Also in dieser Weise oder mit diesen Zielen soll ich Lernen nicht machen. Was würden Sie da sagen? Können Sie das allgemein sagen? Ja,
ja, das wäre dann das Durchdrücken von Vorstellungen.
Das wäre irgendwie also Zwang, Disziplin, Durchdrücken, Indoktrinieren, wie man das so schön sagt. Ja.
Zum Beispiel, wenn man ein Skript durchnehmen muss.
Ja.
Man hat einen vorgegebenen Plan und
vorgegebenen Plan. Ohne Variation, ohne irgendeine Art von Reflexion oder
so. Ja, oder auch einfach, wenn der Lehrer zum Leser wird.
Ja.
Also wenn der Lehrer gar nicht mehr bewusst praktisch teilnimmt an diesem ganzen Prozess, sondern nur noch das abliest, was in seinem Skript drinsteht und die Lernenden müssen halt schauen, was sie sich rausholen.
Ja, ja. Habe ich mal bei einem Vortrag gemacht, weil da musste ich auf einen Kongress, wo ich nicht hin wollte. Ja, und ich war dann schon, ich bin vorne hingestellt und habe demonstrativ meine Fernbrille abgesetzt und die Lesebrille aufgesetzt. Ja. Das war genau diese Haltung. Ja. Ja?
Also generell kann man sagen, wenn der Lehrer nicht motiviert ist, zu lehren.
Also nicht intrinsisch, ne? Ja, extrinsisch. Wenn es ihm Lust macht, die Leute zur Schule gehen und so, ja, dann ist das sicher auch nicht gut. Und wenn Sie an die Ziele denken, das Vermitteln, welche Ziele sollte ich nicht vermitteln?
Ja, keine extrinsischen Ziele.
Keine extrinsischen Ziele, aber ich meine, es ist wirklich so das, was die Leute lernen sollen. Was sollten sie vielleicht nicht lernen? Sinnloses,
alleinstehendes Fachwissen.
Alleinstehendes Fachwissen, ja. Wenn Sie es jetzt auf die Motorik bringen, gibt es das auch. Denken Sie an Sport oder an
irgendwelche. Also Beintönigkeit in dem
Sinne. Irgendwelche monotonen Geschichten, von Fließbandarbeit über irgendwelche Stunden, Übungsreihen im Sport oder so. Das sollte man inhaltlich machen.
Und vor allem auch der Lehrer sollte jetzt ja positiv Beispiel sind, auch die Relativität des Lehrstoffs beachten. Also dass man zum Beispiel bei einem schlechten Lehrer jetzt, wie man zum Beispiel in der Schule sagt, es gibt noch mehr Fächer als dieses eine,
ja.
Dass man also auch dann die anderen Fächer zulässt, beziehungsweise ein schlechter Lehrer tut das nicht, der schlechte Lehrer
ist. Der meint er allein jetzt, ja?
Weil ein guter Lehrer muss auch die unterschiedliche Intelligenz der Schüler ansprechen. Es kann ja einfach langweilig sein, aber wenn ich die unterschiedliche Intelligenz anspreche, jemand ist künstlich begabt, jemand ist mathematisch, jemand ist literarisch. Mhm. Je nachdem kann ich auch die Aufgabenstellung machen. Mhm. Dann ist das Kind ja auch motiviert.
Das ist nennt man dann in der Pädagogik zum Teil auch die sogenannte Binnendifferenzierung. Also unterschiedliche Leute in einer Gruppe so ansprechen, dass ihre spezielle Atem und intrinsische Motivation angesprochen wird. Übrigens sehr schwer. Ja. Je größer die Gruppe natürlich, umso schwerer. Ja, ja, da haben wir jetzt auch noch, machen wir mal mit dem Durchgang Schluss, weil da haben wir also zwei Ansätze, die so im Bereich der pädagogischen Psychologie im weiteren Sinne sind, die ich Ihnen noch vermitteln wollte, die manches, was wir jetzt hier gesagt haben, auch ganz gut zusammenfassen, wobei es aber um die Lernziele geht. Also die Frage ist, ein Lernprozess deswegen kritisierbar, weil die Ziele einem nicht gefallen. Das sind übrigens zwei sehr ähnliche Argumentationen. Trotzdem haben sie sich unterschiedlich entwickelt. Ich trage sie Ihnen einfach mal vor. Das eine ist das Argument mit dem partialisierten Lernen. Partialisiert mit T heißt zerstückelt. Ja. Das kriegen Sie in der Donnerstagsveranstaltung ganz intensiv mit. Ich deute es hier aber kurz an. Also es gibt im Rahmen eines bestimmten handlungspsychologischen Ansatzes, der Handlungsregulationstheorie, Position A am Donnerstag, ja, gibt es den Begriff des partialisierten Handelns. Das heißt, ich muss zum Beispiel in der Fabrik, am Fließband oder so, Dinge tun, deren Sinn und Zusammenhang mir gar nicht klar ist. Klassisch Fließband, moderne Zeiten von Chaplin, wenn Sie daran denken, das ist so ein klassischer Fall. Und da kann man jetzt sagen, wenn ich Leute auf so inhumane Arbeitsplätze einübe, ja, drille, dressiere, wenn Sie auch ans Militär denken oder so, dann ist das partialisiertes Lernen. Und dies ist etwas, was man nicht machen sollte, weil es dient letztlich den gesellschaftlichen Interessen, und zwar zu kritisierenden gesellschaftlichen Interessen, dass eben manche die Sauarbeit machen sollen und manche die bessere. Und das begründet man dann auch gegebenenfalls noch mit solchen schönen Intelligenzäußerungen. Ja, da können Sie immer hören, wann immer ein Arbeiterkind irgendwo in die Schule geht, irgendein Lehrer gibt es immer, der dann sagt, ja, eigentlich ist er doch eher praktisch begabt. Ja. Schupf, raus. Ja. Also solches ist natürlich ein Ziel, das auf Fremdbestimmung und nicht auf Mündigung ausgerichtet ist. Und da finden Sie natürlich eine ganze Menge solchen partialisierten Lernens. Ja. Es hat im Wesentlichen immer den Charakter von Drill und Dressur. Ja, ob das, vielleicht können wir da im Seminar noch ein paar andere Beispiele machen. Und es ist in der Regel auch sehr stark disziplinierend, also auch mit Bedrohungen und Strafen verbunden. Das Simpelste ist natürlich, wenn du den Job haben willst, dann musst du das eben können und so. Ja. Manchmal allerdings kann man auch sagen, wird so partialisiertes Lernen, also eingeschränktes auf bestimmte Teile von Tätigkeiten nur beschränktes Lernen, als Wohltat dargestellt. Eben in dem von mir dargestellten Fall, wenn man dann sagt, seine Fähigkeiten liegen ja im praktischen Bereich, also lassen wir ihn möglichst zum Fließbandarbeiter ausbilden. Gibt es aber auch in höheren Kreisen, da habe ich ein schönes Zitat von Günther Anders, einer der klügsten Leute dieses Jahrhunderts, der das als Parabel bringt, aber als Parabel, die, glaube ich, ganz nützlich ist. Ich lese ihn vor, wie er das schreibt. Da es dem König aber wenig gefiel, dass sein Sohn sich kontrollierten Straßen verlassen, sich querfeldein herumtrieb, um sich selbst ein Urteil über die Welt zu bilden, schenkte er ihm Wagen und Pferd. Nun brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen, waren seine Worte. Nun darfst du es nicht mehr, waren deren Sinn. Nun kannst du es nicht mehr, deren Wirkung. Also das, glaube ich, zeigt diese Einschränkung, die eben nicht nur den sogenannten Unterschichten passiert, sondern auch den gesellschaftlichen Unterschichten passiert, das natürlich besonders stark. Dies also partialisiertes Lernen, ein Lernen, das auf Handlungsformen, die eingeschränkt, zersplittert, zerteilt sind und das deswegen abzulegen ist, hat in der Arbeitspädagogik eine Menge Konsequenzen, ja. Da muss man sich zum Beispiel, wenn man ein Lernziel formuliert, erst den Arbeitsplatz angucken und sagen, ist die Tätigkeit, auf die hin ich da qualifiziere, überhaupt akzeptabel? Und erst dann qualifiziere ich. Ja? Also zum Beispiel, wenn es einfach als Anpassungslernen für Softwareknechte ist, dann müsste man sich weigern. Okay, das ist das eine. Dann gibt es auch noch einen anderen Begriff, der wie gesagt ganz ähnlich ist, aber aus einer anderen Richtung kommt. Das ist der Begriff des defensiven Lernens. Defensives Lernen. Und zwar kommt er von einem Psychologen namens Klaus Holzkamp. Weiß, hat jemand von Ihnen von dem schon mal was gehört? Klaus Holzkamp? Eigentlich schade, er war einer der klügsten und aber auch kritischsten Psychologen. Er hat sich in Zeiten der Studentenbewegung in den 68er Jahren sehr massiv auf die Seite der Studenten gestellt. Seine eigene Motivation, glaube ich, ist dadurch klar. Das Problem bei ihm ist nicht, dass er nicht unbedingt die Fähigkeit hat, sich verständlich auszudrücken. Ja? Das heißt, man muss ziemlich genau und lang nachdenken, bis man merkt, was er sagen will. Er ist übrigens auch leider schon gestorben. Und Holzkamp hat also gesagt, es gibt zwei Formen von Lernen. Das eine ist das expansive oder motivierte Lernen und das andere ist das defensive Lernen. Bedauerlicherweise interessiert uns in dem Zusammenhang natürlich das defensive Lernen mehr. Aber sagen wir mal, also das expansive Lernen. Und da lese ich Ihnen mal Holzkamp vor, ein bisschen langsam. Also es ist wirklich eine komplizierte Sprache, aber wenn Sie darüber nachdenken, ist es ganz einfach zu verstehen. Er sagt, Merkmal des expansiven Lernens ist der innere Zusammenhang. Es geht dann weiter mit, ist zu antizipieren, also man weiß davon. Ja. Also der innere Zusammenhang von lernenden Weltaufschluss, Verfügungserwartung und erhöhter Lebensqualität ist unmittelbar zu erfahren oder zu antizipieren. Also, dass ich lerne deswegen, weil es mir lernenden Weltaufschluss was Neues, Interessantes bringt. Verfügungserwartung, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich nachher irgendwelche Dinge besser tun kann als vorher und erhöhter Lebensqualität, brauche ich nicht umschreiben, das geht mir dann besser. Ja. Wenn dieser innere Zusammenhang von Lernen, Weltabschluss, Verfügungserwartung, erhöhter Lebensqualität entweder unmittelbar zu erfahren ist, merkt, das bringt mir was, oder zu antizipieren ist, jetzt zwar noch nicht, aber später, ja, dann ist das motiviertes Lernen. Und wenn es nicht motiviertes Lernen ist, dann sagt er, ist das Lernen defensiver Natur. Ja? Das ist nicht ganz identisch mit extrinsisch-intrinsisch. Ja? Er sagt, in diesen Fällen, das wäre etwa dieser strenge Lehrer in einem Gebiet, das einen nicht interessiert, kommt es zu einer, wie er das nennt, widersprüchlichen Mischung aus Lernen und Lernverweigerung. Ja, und jetzt denken Sie an Ihre Schule oder auch an Ihr Hochschuldasein, dann werden Sie das schon ziemlich in vielen Beispielen haben. Es ist einfach ein Wunsch, aus der Situation rauszukommen, ohne dass ich tatsächlich gelernt habe. Und das heißt im Wesentlichen, ich täusche was vor. Ja. Nehmen wir mal lieber die Bereiche der Schule, da kennen Sie das sicher besser. Also ich kann Lernaktivitäten vortäuschen. Ja. Kennen Sie alle, ich gucke mit aufmerksamem Gesicht, ja, währenddessen habe ich unter der Schulbank Comics, Pornohefte oder sonst was. Ja. Das ist das Vortäuschen von Lernaktivitäten. Und dann gibt es natürlich auch noch das Vortäuschen von Lernerfolgen. Ich komme erfolgreich durch eine Prüfung, obwohl ich eigentlich nichts kann. Das kennen Sie sicher auch. Das ist also das Spicken, das sich erkundigen, was der Prüfer bei der vorigen Prüfung gefragt hat. Wenn man dann Glück hat, fragt er einen dasselbe, etc., etc. Ja. Wobei es ja häufig dann, gerade in der Schule, erinnern Sie sich hoffentlich positiv, zu einer sogenannten subversiven Solidargemeinschaft kommt, wie der Wolfgang das nennt. Ja. Das heißt also einsagen, gegenseitig schützen und so weiter. Also das ist defensives Lernen und das Problem ist, immer wenn ich nicht wirklich interessiert bin, kommt da ein Prozentsatz von defensivem Lernen rein, der eben manchmal bis zu 100% geht, aber häufig schon mehr als 50% ist. Gerade im Hochschulbereich gibt es da natürlich die beliebte Schlupfloch-Taktik. Ja? Also nicht danach fragen, was ist sinnvoll und spannend zu lernen, danach zu fragen, wo ist der Stoff leicht und der Prüfer vergibt gute Noten, oder nicht zwei Basisveranstaltungen zu verschiedenen Themen nehmen, sondern zwei, die zwar unterschiedliche Überschriften haben, aber in beiden geht es über Objektprogrammierung und so weiter und so fort. Da können Sie sich einiges dieser Art vorstellen. Das Problem ist auch da, es ist ein Appell an die Leute. Ja. Je mehr Variabilität sie zulassen im Lernprozess, desto mehr Schlupflöcher bringen sie in der Regel dabei. Ja. Das ist ein Risiko, damit muss man leben. Ja. Das Problem ist nur, wenn Sie eine Studienordnung nehmen, die sehr viele solcher Schlupflöcher ja, zulässt, ja. Dann kann passieren, dass man eben am Ende des Studiums dann sein Gebiet nicht kann. Ja? Und da können Sie sich vorstellen, zum Beispiel nehmen wir mal an, eine Studien- und Prüfungsordnung wird 1990 erlassen. 5 Jahre später gibt es die ersten Absolventen, die den Job nicht können. Ja? 10 Jahre später hat sich drum gesprochen. Dann haben wir 2000 und jetzt haben wir 2002. Ja? Also das ist nicht ganz ungefährlich. Ne? Wobei sich dann im Zusammenhang mit defensivem Lernen auch natürlich ganz selbstverständlich ergibt, dass das natürlich auch häufig die Lehrer mitspielen. Ja? Das heißt, sie merken das alles, aber sie übersehen es. Ja? Sie machen schludrige Lehrveranstaltungen, im Anschluss daran dann leichte Prüfungen, oder sie verzichten gar auf die Prüfung, obwohl es in der Prüfungsordnung vorgesehen ist. Das soll es ja bei manchen Schwerpunkten geben. Ja? Das heißt, es kommt dann eine Vertuschungsgemeinschaft zustande zwischen defensiv lernenden Schülern und Lehrern, die sich den Job einfach machen. Und das ist problematisch. Ne? Wenn Sie sowas merken, kann ich Ihnen nur raten, verschwinden Sie schleunigst aus dieser Umgebung, denn damit verwahrlost natürlich jede Lernkultur. Ja? Also das sollte man sich ersparen, in sowas reinzugeraten. Wobei natürlich es nie ein Schwarz-Weiß gibt, sondern immer alle möglichen Abstufungen von Grautönen. Also defensives Lernen heißt, ich tue so, als ob ich lerne. Und zwar deshalb, weil ich aus Zwang lerne und nicht aus Interesse. Und wenn der Lehrer da mitmacht, dann kommt es zu einer Vertuschungsgemeinschaft. Das war sozusagen das, was ich so in der pädagogischen Psychologie zu diesen ja durchaus relevanten, für Sie auch wahrscheinlich früher oder jetzt relevanten Tatbeständen komme. Ja, ist es Ihnen so nachvollziehbar? Sie werden zugeben, dass wir alle irgendwann mal endlich defensiv gelernt haben. Die Frage ist natürlich, warum haben wir trotzdem das gelernt? Stimmt das noch? Einer, Sie waren das, der gesagt hat, ein strenger Lehrer in der Schule hat mich interessiert. Ist das dann nicht bloß defensives Lernen? Nee,
ja,
klar,
ja, letztendlich schon.
Letztendlich schon, ne?
Dass man gerade das lernt, was nötig ist, um durchzukommen.
Ja, ja. Und in Mathe hat man dann das kleine 1x1 auswendig gelernt, scheitert aber beim simplen Dreisatz, das dann ein ganzes Leben lang beschäftigt. Ja. Das gibt es natürlich. Okay, haben Sie jetzt noch von sich aus Anmerkungen? Fehlt Ihnen noch was, sei es nun zu diesem letzten Thema oder auch überhaupt zu dem Thema, was ist Lernen?
Ja? Muss man eigentlich lernen? Also, wie viel
muss man lernen?
Also, gibt es irgendwo eine Grenze, wo man da verkehrt, wo man alles freiwillig ist, brauchst du nicht mehr erleben? Oder?
Ja, wobei die Frage natürlich wieder ist, ob es einem nicht noch nahe gebracht wird. Ne? Wenn einem immer gesagt wird, du bist ja ziemlich jung, dann hat man ja Lernen ist offenkundig etwas, was wir ja ganz am Anfang auch schon festgestellt haben. Lernverpflichtungen oder Lernerwartungen sind offenkundig etwas, was aus dem ganzen gesellschaftlichen Raum kommt. Das heißt, muss ich was lernen und was muss ich lernen, wie viel muss ich lernen, ist offensichtlich nur vom Individuum selbstverständlich, sondern ganz massiv von außen vor. Und dies ist das Thema unserer nächsten Stunde. Ja, hört noch ein bisschen zu. Nächste Stunde ist also die Frage, die ich da habe, ist, brauchen wir Weiterbildung? Fragezeichen. Und das meint, das meint genau dieser Punkt, was erwartet, erfordert, erzwingt die Gesellschaft von einem, was man lernen soll und was erwartet, erzwingt, erfordert sie vielleicht auch, dass man nicht lernt. Ja? Das hat viel zu tun mit Sachen, die ganz aktuell diskutiert werden, zum Beispiel wie hoch wird Bildung geschätzt, auch finanziert in der Gesellschaft gegenüber anderen Dingen. Erzeugt eine Gesellschaft die Leute, die sie braucht, Stichwort Facharbeitermangel, Informatikermangel, ja, gibt es da bestimmte Zusammenhänge oder Gesetzmäßigkeiten oder Ähnliches. Das ist ein bisschen komplizierteres Thema, ich werde es deshalb wahrscheinlich nicht ganz so im Zwiegespräch mit Ihnen machen können, aber vielleicht hat jemand von Ihnen ja auch über diese merkwürdigen Dinge schon nachgedacht, ja? Wieso ausgerechnet Parteien, die ständig für Steuersenkungen plädieren, gleichzeitig das Bildungssystem fördern wollen, womit eigentlich, ja? Oder wieso es 5 Jahre lang Informatikerschwemme gibt, dann wieder 5 Jahre lang Informatikermangel und dann wieder Informatikerschwemme. Und ähnliches passiert ja nicht nur den Informatikern, sondern auch den Lehrern und den Maschinenschlossern etc. Wenn Sie Zeit und Lust haben, versuchen Sie da schon mal ein bisschen drüber nachzudenken. Dann ist es nächstes Mal leichter verständlich. Ansonsten bedanke ich mich entweder in einer halben Stunde oder nächste Woche. Vielen Dank.